Bei der Vorbereitung dieses Vortrages war es eigentlich die größte Herausforderung in Ihnen, diese unterschiedlichen Ernährungsaspekte in den geplanten 15 Minuten doch wie eine leicht verträgliche Kost servieren zu dürfen. Und deswegen möchte ich folgende Zielsetzung heute mir selbst machen, nämlich ich möchte Sie aufmuntern, kritisch zu sein, Ihren Blick kritisch den alten als auch den neuen Empfehlungen bei Obsipation, Divertikulose und Divertikulitis zu schärfen und auch das Bewusstsein zu entwickeln, dass bei diesen Symptomen Obstipation von Anbeginn eine Diätologin und ein Diätologe herangezogen werden sollte, damit nicht eindimensionale Aussagen wie eingeweichte Dörrpflaufen helfen Ihnen, die einzige für den Patienten im Raum stehende bleibt. Ich möchte, ich möchte eben jetzt gerade gehört, dass nicht die Verstopfung, natürlich die unbehandelte Obstipation, eine die einzige Ursache, nämlich auch eben die Diarrhö für die Entwicklung einer Divertikulose ist. Aber wir behandeln als Diätologen natürlich sehr oft diese für den Patienten erlebte chronische Obstipation. Natürlich liegt es auch an uns zu erklären, dass nicht jeden Tag in 24 Stunden ein Stuhlgang notwendig ist und daher man schon verstopft wird. Aber viele Patienten haben eben die Symptome der Stuhlträgheit als auch der Flatulenzen, des Meteorismus. Das heißt, es ist schon unsere tägliche Auseinandersetzung mit dem, was sie essen und natürlich auch mit dem, wie hoch Faserstoffe in ihrer Ernährung drinnen sind. Es ist nicht so, dass die Obstipation, die unbehandelte Obstipation ausschließlich zur Divertikulose mit oder ohne Obstipation führt. Auch andere Gründe der Obstipation gibt es. Viele Patienten nehmen ausreichend Faserstoffe zu sich und sind trotzdem obstipiert. Aber es kann eben der Sicculus vitosus in die Richtung gehen, dass eine entzündete Divertikel zur Divertikulitis führt. Und da ist interessanterweise, dass die Menschen vielleicht auch aus sich selbst heraus oder mitunter angeleitet eine sehr ballaststoffarme Ernährung haben. Das ist auch eigentlich so eine Form in den Spitälern, dass dann eben eine Nahrungskarenz erfolgt und nachher eine sehr leichte Folge ist, sprich mit einem geringen Anteil an Ballaststoffen, was dann wiederum zur Folge haben kann, dass die Obstipation sich wieder erneut entwickelt. Wenn wir jetzt uns anschauen, was sind die bekannten Diätempfehlungen und Zielsetzungen bei der Obstipation, ist es nach wie vor, obwohl wir auf keine, was jetzt die Ernährungstherapie betrifft, auf keine Leitlinie zurückgreifen können, gelten die gängigen, nämlich Faserstoffe erhöhen, also Ballaststoffe erhöhen, als auch die Trinkmenge. Mit dieser altbekannten Zielsetzung, die Erhöhung des Stuhlvolumens, die weiche Konsistenz des Stuhls zu erreichen und die Verkürzung des intestinalen Transites. Das heißt, das sind die altbekannten, Ihnen wahrscheinlich bekannten gängigen Zielsetzungen der Diätetik. Was neu jetzt dazu kommt, ist, dass wir neue Interventionen setzen, die nämlich die Lebensstilmodifikation als Teil der Gesamttherapie ansieht. Das heißt, hier geht es nicht nur um Ernährungsumstellung, sondern auch natürlich um Bewegung. Das heißt, dass Patienten motiviert werden, sich zu bewegen, weil hier auch die Darmmotilität günstig beeinflusst wird und natürlich auch das Stressmanagement. Wir haben es gehört im vorangehenden Vortrag, dass das alles, diese Ernährungsumstellung, Bewegungsumstellung oder Motivation zur Bewegung, selbstverständlich auch das Gewicht reduzieren kann und dadurch sich positiv diese möglichen Ursachen für eine Divertikulose zeigen können. Wichtig für mich ist, und das vermisse ich sehr oft, wenn Diätologen nicht eingebunden werden, wie soll ich denn eine Ernährung analysieren, wenn ich nicht weiß, was der Patient isst? Das heißt, das Ernährungsprotokoll, und das ist auch eine neue Intervention, soll begleitend sein, um nämlich die verschiedenen Ursachen, die multiple sein können. Das heißt, ich muss diese Ernährungsverursacher filtern und analysieren können, um eine wirkliche Ernährungsempfehlung aussprechen zu können. Die Bausteine der Ernährungstherapie, nach wie vor der Ernährungstherapie bei Obstipation, ist die Ballaststoffe zu erhöhen, die Flüssigkeit zu erhöhen, die Milchprodukte, die Laktosehaltigen zu erhöhen, das Snacking-Verhalten zu reduzieren und obstipierende Lebensmittel zu reduzieren. Und das Snacking-Verhalten versteht man, dass jemand über den Tag hinweg viele kleine Portionen isst. Und da diese Mahlzeiten, der Mahlzeitrhythmus auch sich natürlich über verschiedene Mechanismen auf den günstig oder ungünstig, eben wenn es zu viele sind, auf den Verdauungstrakt ausübt, ist das schon noch ein wichtiges Element herauszufinden, wie der Mahlzeitrhythmus ist. Auch wenn viele Mahlzeiten über den Tag verteilt werden, ist die Nahrungsmittelmenge, die einmalige, eine geringere, was sich natürlich dann auch in der Stuhlmenge wieder zeigt. Ich möchte jetzt besonders in den Vordergrund oder näher besprechen das Thema der Ballaststoffe, also der Faserstoffe, und das Thema der laktosehältigen oder nicht laktosehältigen Milchprodukte, weil meines Erachtens das ein ganz trendiges Thema jetzt ist. Also das Ernährungsverhalten hat sich entwickelt. Ich sehe hier sehr viel skurrile Empfehlungen. Ich sehe viel Unsicherheit in der Empfehlung, sowohl bei den Milchprodukten als auch bei den Faserstoffen, und möchte hier ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, wir haben eben eine fast seit einigen Jahren doch sehr weit verbreitete Ablehnung der Milchprodukte und auf der anderen Seite einen Befürwortung der Faserstoffe. Man könnte fast von einem Hype sprechen. Wir sehen jetzt gerade, vielleicht haben Sie das auch beobachtet, diese exotischen Faserstoffe, Ballaststoffe wie Chiasamen und Co., die vor allem auch, ich habe einige Patienten mit Divertikulose, eingenommen werden mit der Idee, dass die hier Abhilfe schaffen können. Das heißt, hier bedarf es viel Aufklärung, hier muss man eine sichere Linie fahren und auch den Patienten motivieren, dass es nicht hier nur an einer Sache festzumachen ist. Schauen wir uns näher die Milchprodukte an oder was das die verdauungsfördernden Inhaltsstoffe sind. Das ist einerseits die Laktose natürlich, die laxativ wirkt, aber es sind auch in Milchsäure, die milchsäurebildenden Bakterien in Joghurt, die als Probiotika gelten und daher sozusagen das ganze Potenzial, den Pool der Darmflora vermehren. Und interessant ist auch die Lactulose. Lactulose ist ja ein Disaccharid, das eine osmotische Wirkung hat und ein Präbiotika ist. Lactulose entsteht bei der Wärmebehandlung der Milch. Das heißt, die pasteurisierte Milch hat bereits einen gewissen Anteil an Lactulose, aber auch die sterilisierte Milch hat einen bis zu 150 Milligramm pro 100 Milliliter, was nicht zu unterschätzen ist. Was Milchprodukte jetzt, wenn wir von Milch sprechen, also von der laktosehaltigen natürlich, als auch von der Molke, muss man auch berücksichtigen, dass sie ja einen sehr hohen Flüssigkeitsanteil hat. 90% der Milch besteht aus Wasser. Wenn wir von Obstipation sprechen, spricht man auch immer von einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr. Das heißt, die Milch beinhaltet schon in sich sehr viele laxative Elemente. Und deswegen muss man das in der Diätetik berücksichtigen, wenn aus welchen Gründen auch immer diese meines Erachtens wichtige Nahrungsmittelgruppe nicht mehr konsumiert wird. Das heißt, es kann sein, dass sie vermieden wird durch Laktoseintoleranz oder eine Caseinallergie, also eine Milchproteinallergie, verdächtigt oder eben tatsächlich, aber sehr viele individuelle Ernährungseinstellungen, ob vegan oder die traditionell chinesische Medizin oder generell eine gewisse Milchphobie, also sehr viele Hypothesen, die das Krankmachende in der Milch beschreiben, bringen Menschen dazu, Milchprodukte generell aus ihrer Nahrung oder aus ihrem Nahrungsmittelpool zu streichen. Und es gibt ja auch andere, wenn wir uns zum Beispiel die ayurvedische Ernährungsberatung und Therapie anschauen, da wird oft beschrieben bei Obstipation oder trägen Stuhlgang, dass ein warmes Glas Wasser oder eben ein Lassi, wenn Sie das kennen aus der ayurvedischen Therapie, in der Früh getrunken tatsächlich einen Effekt hat. Und ich meine, dass es diese Mischung ist von verschiedenen laxativen Elementen in der natürlichen Milch. Auf der anderen Seite haben wir eine Entwicklung, einen Hype über die Faserstoffe, und ich glaube, Sie als Ärzte werden das natürlich wissen oder vielleicht auch, wenn Ihre Patienten Faserstoffe oder Ballaststoffe in den Mund nehmen, habe ich immer das Gefühl, man assoziiert immer mit der Weizengleie, also Ballaststoffe ist gleich Weizengleie. Und grundsätzlich sind Faserstoffe, also wir nur im deutschsprachigen Raum nennen das ja Ballaststoffe, sonst sagt man ja Fibers, also Faserstoffe, ist eben der Anteil an diesen resistenten und unverdaubaren Polysacchariden der pflanzlichen Lebensmittel. Das heißt, Ballaststoffe werden von unserem Verdauungsenzym nicht aufgespalten. Sie gehen durch den Dünndarm durch, sie gelangen in den Dickdarm und werden dort entweder vollständig oder eben partiell von den Darmbakterien abgebaut. Es ist nach wie vor jetzt in unserer diätologischen Richtlinien ist die Idee, dass die Ballaststoffe eine bestimmte Menge, also man spricht von 30 Gramm am Tag. Und wenn man Ernährungsanalysen macht, muss man schon sehen, dass die, vor allem die österreichische Kost nicht sehr faserstoffhaltig ist. Das heißt, die Österreicher kommen nicht auf diesen gewissen Anteil an Faserstoffen, die hier nicht nur für die Divertikulose, sondern auch für viele andere Dinge sehr, sehr schützende Effekte haben. Das heißt, es gibt eine gewisse Unklarheit jetzt in diesem Bereich über die Art, über die Darreichungsform, über die Menge und meines Erachtens auch ein Risiko der wahllosen Einnahme. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin jetzt betreut, die grundsätzlich sehr österreichisch isst, also sehr viel Eiernockerl und Semmelknödel und auch nicht diesen Gemüseanteil, wenig Hülsenfrüchte, ewig schon oder einen und viele Tage verstopft, also für sich selbst sehr obstipiert ist. Und ihre Schwiegertochter hat gemeint, sie soll jetzt sehr viel Leinsamen essen. Und die hatte eine Divertikulitis entwickelt, die Divertikulose-Patientin. Ob jetzt ein kausaler Zusammenhang mit den Leinsamen ist, kann ich nicht sagen, aber aus dem Bauch heraus würde ich fast sagen, ja, weil sie nämlich nicht mehr getrunken hat, sondern diesen Leinsamen nur eingespeichelt hat und eine viel zu hohe Menge, also fast bis zu, es waren 3 Esslöffel am Tag und das ist, wenn dieser Darm das überhaupt nicht gewöhnt ist, meines Erachtens ein Risiko. Lassen Sie mich kurz auf diese, bei den nächsten 2 Folien auf diese Faserstoffe und ihre Wirkung eingehen, weil da, glaube ich, ist so viel, viel Unsicherheit auch. Also wir versuchen ja aus der Diätologie heraus, diese physikochemischen Eigenschaften der Faserstoffe zu nutzen. Und das sind unterschiedliche. Also wir haben ein Wasserbindevermögen, wir haben ein Wasserhaltevermögen. Es gibt das Quellvermögen von unterschiedlichen Faserstoffen. Wir haben die Fähigkeit, Gele zu bilden. Sie haben einen Effekt auf die Viskosität. Das heißt, sie können auch, haben natürlich einen sehr großen präbiotischen Effekt. Das heißt, durch den vollständigen Abbau nährt sich die Darmflora. Es entwickeln sich kurzkettige Fettsäuren, die dann wieder der Darmschleimhaut zurückgeführt werden. Der pH senkt sich. Das heißt, wir haben eine unterschiedliche Palette der diätologisch nutzbaren Funktionen dieser Faserstoffe. Und um jetzt ein Bild zu geben, wie unterschiedlich sie sind, möchte ich Ihnen die nächste Tabelle zeigen. Da sehen Sie, das ist eine Einteilung der Ballaststoffe, sind eben eingeteilt, wir haben Polysaccharide, es gibt Oligosaccharide, ich zeige das, glaube ich, hier mit dem Cursor, Oligosaccharide und resistente Stärke, als auch, das ist eine polymere phenolische Verbindung, das ist kein Kohlenhydrat, ist aber eben auch als Ballaststoff zu nennen, Entschuldigung. So. Was aber viel wichtiger ist, ist nicht nur diese Unterteilung dieser unterschiedlichen Fasersubstanzen zu differenzieren, sondern vor allem zu sehen, dass sie hier ganz unterschiedliche physikochemische Eigenschaften haben. Also vor allem die Hemicellulose ist ja sehr interessant. Die kann sowohl unlöslich sein als auch löslich. Sie kann quellen, gelbildend sein. Zum Beispiel die Zellulose ist ist ja assoziiert damit, dass sich das Stuhlvolumen erhöht. Das heißt, da gibt es ja klare Untersuchungen, die zeigen, dass Weizenvollkorn oder Roggenvollkorn, Getreidevollkorn durch die Wasserretention eben hier das Stuhlvolumen ein größeres ist. Aber was wir sehen, ist, dass diese Zellulose eine geringe Fermentationsrate hat. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit dem... eine geringe Fermentationsrate hat und daher auch der Einsatz bedacht, also die Getreide klein bedacht eingesetzt werden müssen, weil diese natürlich dann eher zu Flatulenzen führen können. Das heißt, was daraus erkennbar ist, wenn wir uns zum Beispiel die Pektine ansehen, ich gehe jetzt einfach nur mal mit den Finger hin, die Pektine hier, die im Apfel und im Obst und Quitten vorhanden sind, die führen nicht zu einer Stuhlvolumenerhöhung, sondern eher werden 100% abgebaut. Das heißt, daraus erkennt man, dass es nicht eine Wirksamkeit eines Ballaststoffs per se gibt, sondern es gibt die unterschiedlichen Wirkungen der unterschiedlichen Faserstoffe, die hier ganz gezielt eingesetzt werden müssen. Und da können natürlich Diätologinnen dann sehr wohl die unterschiedlichen Lebensmittel mit deren Wirkung genau für den Patienten und seine Belangen hier auch einsetzen. Zum Beispiel hier, so, Ist eine Folie noch, die genau zeigt, wie unterschiedlich auch in Ihnen bekannten Lebensmitteln, wie zum Beispiel das Weizenvollkornbrot, wir sehen, dass es hier eine unterschiedliche prozentuelle Verteilung gibt an Pektinen, an Hemicellulosen, lösliche und unlösliche und an Zellulose. Und zu sehen ist auch, dass hier das Stuhlgewichtszunahme auf 98 Gramm ist. Das heißt, es ist vor allem die unlösliche Hemicellulose, die hier sehr viel Wasser retendieren kann und das Stuhlvolumen dadurch erhöhen kann. Hingegen, wenn wir uns anschauen, dass nur eben bei Apfelbirnen und Bananen hier es zu einer Stuhlgewichtszunahme von 29 Gramm kommt, sieht man, dass hier eher die löslichen Faserstoffe im Vordergrund sind, die eben dann von den Bakterien abgebaut werden. Und daher ist es wichtig, wenn wir uns jetzt mit den Faserstoffen generell unterhalten, dass man auch nicht außer Acht lässt, dass Faserstoffe ja Begleitstoffe von Pflanzen sind. Pflanzen sind eine Quelle von wenig Energie, sie sind eine große Quelle von Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen und Wasser. Das heißt, die Idee, Menschen zu einer faserstoffhaltigen Ernährung anzuhalten, ist sicherlich auch wichtig, um entzündungshemmende und immunnutritive Substanzen aufzunehmen, selbst wenn es jetzt nicht so mehr mit den letzten Studien übereinstimmt. Zu den Kleien noch eine Folie. Kleie, das ist eben die Hülle von Getreidekorn, das ist oft nicht klar. Das ist eben von dem Getreidekorn sozusagen die Samenschale. Wenn wir von Vollkorn sprechen, wird diese Kleie nicht geschält, das heißt, sie bleibt vorhanden. Schälen wir dieses Korn, erhalten wir das Auszugsmehl, also das weiße Mehl. Und diese Kleie wird eben vor allem nicht mit einer wirklichen Evidenz, aber doch immer gängig bei Obstipation und Divertikulose eingesetzt. Das, was man zu den Kleien sagen kann, ist, sowohl Weizen- und Haferkleie haben eine Stuhlmenge erhöhende Wirkung. Das heißt, sie können hier Wasser retendieren, aber auch nur, wenn ausreichend getrunken wird. Es ist ja oft so, dass das Trinkverhalten vor allem im Alter zurückgeht, dass das Durstempfinden zurückgeht. Daher ist es wichtig, diese Verursacher, wenn ein Ernährungsprotokoll geführt wird und das von Diätologen auch beobachtet wird, auf diese Trinkmenge zu achten. Flohsamenschalen, da gibt es eine moderate Evidenz, die eben auch eingesetzt werden bei der Obstipation und bei der Divertikulose. Sie haben ein hohes Quellvermögen, also es gibt ein 40-prozentiges Anquellen. Ein Gramm Flohsamenschalen macht 6 Gramm sozusagen Volumen an Flohsamen plus Wasser, hat aber eine sehr geringe Fermentationsrate, obwohl es löslich ist, und daher führen Flohsamen weniger zu Blähungen, also zu Flatulenzen als Weizenkleie oder Haferkleie. Das Guarca-Kernmehl, das wird ja aus dem Guarca-Kern gemacht oder der Guar-Bohne. Das ist ein vollständig auflösbarer, also löslicher Faserstoff und daher auch vollständig fermentierbar. Das heißt, das hat eine stark präbiotische Wirkung und wird hier doch von uns sehr stark eingesetzt. Ja? Also auf die Mischung kommt es an. Dieser Hype mit den Samen, da habe ich ein bisschen Probleme, nicht nur, weil ich nicht genau sagen kann, ob dieser Samen sich nicht doch im Stuhl wiederfindet und daher eventuell, wenn wir uns hier das zum Beispiel anschauen, ob die Divertikulitis doch eine Frage von kleinen Partikeln ist, jetzt aus unserer ernährungstherapeutischen Sicht her, würde ich vorschlagen, dass man vorsichtig ist, weil die Patienten natürlich auch vielleicht mit der Idee, umso mehr, umso besser hantieren und viel zu viel dieser unverdaubaren Samen zu sich nehmen. Und man darf nicht vergessen, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, hier gibt es auch ganz wenig und sehr kontroversielle Evidenz und widersprüchliche Empfehlung. Ich habe mich sehr viel eingelesen in diese Leinsamen-Thematik und es gibt mitunter Samen, die ganz sind, geschoten sind und gemahlen sind. Das heißt, man muss einen Unterschied machen von der Bioverfügbarkeit, wenn man den Leinsamen auch immer die essentiellen, also die Linolensäure entgegenbringt, muss man sich überlegen, wenn der Körper es nicht aufspalten kann, dann sind ja diese protektiven Substanzen gar nicht verfügbar. Also warum nicht gleich ein Leinsamenöl verwenden und sich nicht quälen über den Samen? Also Chiasamen ist nur im Tierexperiment nachgewiesen, bei Menschen gar nicht, also wäre ich auch sehr vorsichtig. Also zusammenfassend für Sie vielleicht einen Leitfaden, was die diätologische Intervention bei dieser Darmerkrankung, der Divertikelerkrankungen machen kann. Wichtig ist sicherlich, dass jede eine Ernährungsanamnese gemacht werden sollte und die Ernährungsanalyse ist die Basis jeglicher diätologischen Empfehlung. Das heißt, Diätologen sind aufgefordert, wirklich in diese Verursacher, diätetischen Verursacher, diese zu filtern und dann eben eine entsprechende kluge Ernährungsempfehlung abzugeben. Also das Ernährungssymptomprotokoll ist unumgänglich. Das heißt, hier wird nicht nur der Patient ermutigt, aufzuschreiben, was er isst und in welcher Menge, sondern auch eben ein Beschwerdeprotokoll. Das heißt, er protokolliert ihn skaliert von 1 bis 5 und somit kann man sehen, ob zum Beispiel diese Patientin oder der Patient eine faserstoffreiche Ernährung überhaupt gewohnt ist oder nicht, wie er mit den Blähungen entwickelt oder eben nicht. Also dieses Symptomernährungsprotokoll ist hier sehr wichtig. Flüssigkeit zu überprüfen und die Lebensstilmodifikation als Teil der Therapie. Bei den Faserstoffen würde ich vorschlagen, zurückhaltend zu sein, wenn Sie den Patienten nicht, wenn Sie wissen, der Patient wird nicht eine Diätologin oder Diätologin aufsuchen, eher zurückhaltender sein. Wenn Sie wissen, er geht zu einer Diätologin, dann können Sie das ja so und so auskoren. Aber wichtig ist, dass wir eher auf alle Lebensmittelquellen unterschiedlicher Art, das heißt, wir verwenden faserhaltige Lebensmittel von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, auch klein, aber Flohsamenschalen und lösliche Faserstoffen, um das gesamte Spektrum der unterschiedlichen physikochemischen Eigenschaften zu nutzen und meines Erachtens weniger Risiko eingehen mit irgendwelchen Samen und weil die ja auch, gab es jetzt gerade unlängst einen sehr guten Test, den Ökotest, dass diese Chiasamen und Leinsamen mitunter extrem belastet sind mit Pestiziden, hohen Cadmiumgehalt haben. Also meines Erachtens steht das Risiko überhaupt nicht für sich. Aber Probiotika und Präbiotika, um eben die Darmflora, das Mikrobiom hier zu unterstützen, sind wichtig. Und eine antientzündliche Immunnutrition, aber das weiß Ihre Diätologin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.